Epheser 2, ab Vers 13 bis 22, lese ich mir jetzt erst einmal komplett vor. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus neu geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft, in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei, friedenstiftend, in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt euch, den Fernen, und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und nicht Bürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Da heißt es einmal, in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Paulus sagt, dass Jesus oder Gott in Jesus uns zu einem neuen Menschen erschafft. Erst einmal von vorne angefangen, die Heiden, also die Nichtjuden, waren fern von Gott. Sie hatten keinen Bund, kein Bündnis, sie waren Sünder. So sagt uns das die Bibel und ist klar. Von Adam her sind alle Menschen Sünder geworden. Das ist der Stand, den der Mensch von Adam an hat. Sünder. Die Juden waren zwar in einem Bündnis, aber sie waren halt Gesetzesübertreter. Und damit waren sie halt recht viel besser dran. Dann hat Gott diese neue Idee gehabt, wo er es ja schon immer vorgehabt hat. Durch das Blut des Christus sind beide neu geworden. Heiden sowie Juden. Er hat aus diesen beiden verschiedenen Bereichen, den jüdischen Bereich, den heidnischen Bereich, eins gemacht in Christus Jesus. Er hat diesen Zaun beseitigt, der dazwischen war, die Feindschaft, die zwischen Gott und den Menschen war, durch die Sünde, hat er beseitigt. Er hat Frieden gestiftet, hat aus Juden und Heiden eine neue Sache gemacht, einen neuen Menschen letztendlich geschaffen, eine neue Art von Mensch, in Christus Jesus. Und dieser neue Mensch in Jesus hat Frieden mit Gott und hat nun dadurch auch Zugang zu Gott und zu seinen Dingen, zu seinen Segnungen, zu den Dingen des Reiches Gottes. Jetzt sind wir nicht mehr Nichtbürger, sondern wir sind Mitbürger der Heiligen und damit Gottes Hausgenossen. Und dann hat der Paulus da geschrieben, dass wir zusammengefügt sind in ihm zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und bedenke das Wort heilig. Das heißt, dass wir als Christen, egal ob aus dem Hintergrund des Jüdischen oder des Heidnischen, Heilige geworden sind und zum Haus Gottes geworden sind. Oder auch zur Familie Gottes geworden sind. Durch das Blut Jesu hat Gott uns damit eins gemacht. Gottes Hausgenossen, das ist so ein Ausdruck, den wird man heute vielleicht nicht mehr benutzen. Wir sind halt Gottes Familie letztendlich. Wir sind Gottes Volk geworden. Wir sind Gottes Kinder. Wir sind auch Gottes Haus. Wenn du in der Bibel einmal liest, vom Haus Gottes oder vom Haus Israel, das sind jetzt im neuen Bund wir. Oder von diesem lebendigen Tempel, heißt es einmal, aus lebendigen Steinen, nicht mehr aus Steinen von der Erde, wo ein Tempel, also ein Haus oder eine Kirche gebaut worden ist, sondern jetzt sind wir der Tempel, wir sind die lebendigen Steine, mit dem Gott diesen Tempel baut. Oder wenn die Bibel sagt, wir sind seine Weide oder seine Pflanzung, dann ist es eigentlich dasselbe. Wir sind das Israel des neuen Bundes sind wir geworden. Letztendlich Juden im Herzen. Nicht in der Beschneidung im Fleisch, sondern in der Beschneidung des Herzens im Geist, sagt uns der Paulus. Römer 2,29. Sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Philipper 3,3 sagt uns Ähnliches. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Also wir vertrauen nicht auf Fleisch, auf Werke des Fleisches, auf Gesetzesausübung, sondern wir vertrauen auf das, dass der Heilige Geist das Werk in unseren Herzen tut, unsere Herzen letztendlich beschneidet von allen bösen Dingen, von allen sündigen Dingen und damit reinigt und heiligt. Das ist das, was im Neuen Testament, im Neuen Bund maßgeblich ist. Paulus sagt da im Galaterbrief 6,15, denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Also nicht die Beschneidung, wie die Juden das gehabt haben, oder das Unbeschnittensein der Heiden zählt im Neuen Bund jetzt für uns, sondern es zählt eine neue Schöpfung. Es zählt, dass Gott eine neue Art von Mensch in Christus Jesus geschaffen hat. Und wir als Gläubige, als wiedergeborene Christen, wir sind eine neue Schöpfung. Kannst auch nachlesen in 2. Korinther 5,17 oder wie wir eben davor gelesen haben in Galater 6,15. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus Jesus geworden und wir sind damit auch von dieser Art neuer Mensch. Was ist nun dieser neue Mensch letztendlich? Es sind Heilige. Es sind Heilige geworden, nicht mehr Sünder, sondern Heilige. Das kannst du in der Bibel öfter finden, dass an die Heiligen da geschrieben wird, oder wie Kolosser 3,12 sagt, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut. Also er sagt zu denen als Heilige, ihr seid Heilige und Geliebte. Die neue Art von Mensch sind Heilige und Geliebte. Und die sollen anziehen, Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut. Also nicht von hinten, du musst Erbarmen haben, du musst Güte haben, du musst Demut haben und alle die Dinge. Und dann bist du heilig, sondern umgekehrt. Er hat dich geheiligt. Er hat dich heilig gemacht durch die neue Schöpfung. Und dann wirst du diese Dinge anziehen, sollst tun. Die Religion hat uns ein falsches Verständnis des Begriffs heilig vermittelt. In der Regel versteht man so, wenn einer als Heiliger bezeichnet wird, dann ist er besonders brav oder besonders lieb, ganz selbstlos und freigebig. So diese Mutter Teresa Art oder so, das sind dann die besonders Heiligen, die sich da allen, den anderen sozusagen selbstlos in den Dienst gestellt haben, hingegeben haben, das sind dann die Heiligen. Und wenn der Papst dann da noch ein Heilig spricht, dann sind sie erst echt heilig. Und das ist aber völlig unbiblisch. Das sind äußere Kennzeichen, wenn jemand so ist, dass er recht selbstlos und freigebig ist und ein braver Mensch und ein liebender Mensch ist. Das ist ja nicht verkehrt, aber das ist nicht das, das man heilig gemacht hat, sondern das ist eine Folge von der Heiligkeit. Jetzt wenn man den Begriff heilig einmal wörtlich übersetzt, dann bedeutet das eigentlich abgesondert sein. Ja, haben wir jetzt abgesondert, haben wir jetzt Sonderlinge geworden dann, oder was haben wir dann? Abgesondert, was heißt abgesondert? Ich darf sagen, besser verständlich ist es vielleicht, wenn man sagt, anders sein ist heilig. Oder herausgehoben, besser gestellt, etwas ganz Besonderes, Wertvolles und Reines zu sein. Das drückt eigentlich für mich den Begriff heilig aus. Also wir sind herausgehoben, wir sind andere, wir sind inzwischen die neue Art von Mensch geworden. Und wir sind dadurch auch viel besser gestellt als die, die als Sünder in der Welt gestellt sind. Und darum ist es ganz wichtig für uns, die Bedeutung des Heiligseins zu kennen. Und versuch nicht, heilig zu werden, indem dass du Gutes tust. Sondern du bist heilig, weil du glaubst, weil er dich geheiligt hat. Da kommen wir dann auch erst einmal nochmal drauf. Aber er hat uns abgesondert, herausgehoben aus dem Schmutz der Sünde, der Bosheit, der Krankheit, dem Fluch, der Finsternis und letztendlich aus dem Reich Satans. Also er hat uns nicht bloß abgesondert auf Zeiten gestellt, sondern nein, die Richtung ist nach oben. Er hat uns herausgehoben aus dem Schmutz, aus dem Dreck und rein und heilig oben hingestellt. Wir stehen weit über diesen Dingen des satanischen Reichs. Und er hat uns damit hineingesetzt in sein Königreich, in Jesu Reich, da wo Liebe ist, da wo Licht ist und keine Finsternis. Er hat uns in die Stellung, in die Position Christi letztendlich gesetzt. Er hat uns in den Bereich von Leben gesetzt. Im Satans Reich, in der Finsternis, ist kein Leben. Es ist vielleicht ein Existieren und Vegetieren im Bereich des Todes. oder des Todes Schattens, weil die Bibel einmal sagt. Aber wir sind in das Leben, in dieses Zoe-Leben, in das Leben des Segens hineinversetzt worden, hineingeheiligt worden. Und damit auch unter das Erbe, das Gott Abraham gegeben hat, das heißt, den Segen hat Abraham gegeben und Abraham hat diesen Segen weiter vererbt an uns, die wir in Christus Jesus sind, an die, die eine neue Art von Mensch geworden sind. Und das ist die Position, egal ob vorher Jude oder Heide, es ist das, was der Christ im Neuen Bund ist. Deshalb ist es wichtig, dass Heiden und Juden Jesus als ihren Messias, als Erlöser annehmen, um diese Heiligen zu sein, dass dieses Herausheben aus dem Sumpf der Sünde stattfindet. Und dann, Geliebte, Gesegnete zu sein, letztendlich ist diese neue Art von Mensch Gottes Lieblingsart. Das sind die Lieblinge Gottes. Und da gehörst du dazu, wenn du an Jesus Christus gläubig geworden bist. Und jetzt kommt der Beweis, dass du das tatsächlich bist, nicht aus Werken, sondern weil du eine bestimmte Stellung erlangt hast. Es ist jetzt Römer Kapitel 11, ab Vers 16 bis 18. Wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so auch der Teig. Wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Wenn aber einige der Zweige herausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettleibigkeit des Ölbaumes mit teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Also wenn das Erstlingsbrot, das verstehe ich jetzt hier so, der Sauerteig, heilig ist, dann durchsäuert es den ganzen Teig, letztendlich ist der ganze Teig heilig. Oder bei einem Baum, wenn die Wurzel heilig ist, dann auch die Zweige. Also nicht die Zweige müssen sich jetzt bemühen, dass sie heilig werden, sondern die Wurzel ist es, die die Zweige heilig macht. Und selbst wenn ein Zweig von einem wilden Ölbaum in den natürlichen, edlen Ölbaum eingepflanzt wird oder eingepfropft wird, dann wird dieser auch heilig genannt. Also sehen wir an dem, dass unsere Heiligkeit nicht aus unseren Werken kommt. Und da gibt es auch nichts zu rühmen. Da sagt also der Paulus, die Zweige brauchen sich nicht rühmen, weil die Wurzel ist, die die Zweige tragen, die die Zweige letztendlich ernähren. Ein Zweig, wenn von der Wurzel kein Nachschub bekommt, dann wird er absterben und abbrechen und abfallen. Es ist einfach die Heiligkeit der Wurzel, die uns trägt. Und die Wurzel ist Jesus Christus. Die natürlichen Zweige, das sind die aus den Juden. Und die wilden Zweige, das sind die, die aus den Heiden sind. Aber egal, welche es sind, die eingepropft sind, die in Christus Jesus sind, die diese neue Art von Mensch sind, die sind heilig. In Christus Jesus sind alle heilig, weil Jesus heilig ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Das ist wieder ein Beweis aus der Schrift, was er getan hat. Er hat uns versöhnt mit Gott durch seinen Leib, den er in den Tod gegeben hat, und damit uns als heilig, als tadellos und als unsträflich vor sich hinzustellen. Das musst du dir mal einfach ein bisschen geben, was du bist. Heilig aus der Sicht Gottes. Tadellos, du wirst nicht getadelt, da ist es frisch, da stimmt was nicht, da hast du das getan. Nein, tadellos und unsträflich. Du wirst auch nicht wegen irgendwas von Gott gestraft, weil er dich in Christus Jesus in seiner Gerechtigkeit heilig, tadellos und unsträflich vor sich hingestellt hat. Das ist manchmal ganz, das kann man es fast nicht glauben und das ist unverständlich, aber er hat es einfach getan. Da sieht man wieder, wie groß das durch seine Gnade ist. Manche behaupten, dann ist Gnade eine billige Gnade, wenn es so ganz um es ist. Aber das stimmt nicht, das ist keine billige Gnade, das ist eine riesengroße Gnade. Das mit der billigen Gnade, das ist ein Schlich und ein Trick Satans, um dich wieder in Werke hineinzubringen. Du musst ja doch noch was dazu tun. Fängt der Zweig an, jetzt muss ich mich bemühen, dass ich durch den Baum von der Wurzel was raufziehen kann. Das tut aber nicht der Zweig. Der Zweig lässt sich von der Wurzel versorgen. Also du bist geheiligt, abgesondert, herausgehoben aus dem Schmutz der Sünde, aus dem Fluch, der auf dieser Welt liegt, aus der Finsternis und in sein Königreich hineinversetzt. Erfreue dich in dieser Position der Heiligkeit. Denk immer mal wieder drüber nach. Du siehst vielleicht deine Fehler und deine Schwächen, aber dann macht es vielleicht noch mehr Freude, wenn du trotzdem ein Heiliger oder eine Heilige bist. Auch wenn du selber in dir nicht perfekt bist. Aus der Sicht Gottes sieht er dich in Christus Jesus und das ist deine Position. Damit brauchst du dir auch auf nichts einbilden, weil es ist nie dein Verdienst, es ist seine Gnade. Wenn du selber irgendwelche Leistungen erbracht hättest, die deiner Heiligkeit ein bisschen mehr Nachdruck verliehen hätte oder vielleicht deine Heiligkeit noch ein bisschen verbessert hätte, dann hättest du irgendwas zum Rühmen. Da könntest du vielleicht sogar drauf stolz sein. Aber du hast es nicht. Du kannst dieser Heiligkeit nichts hinzufügen. Es wäre alles bloß Dreck. Du kannst nur diese Gnade annehmen. Und das ist die Gnade Gottes, die er uns gegeben hat, weil er uns als Gott Vater einfach geliebt hat. Das ist die Basis für unseren Glauben. Und diese Gnade bringt uns eben diese Gerechtigkeit, bringt uns den Segen und die Herrlichkeit, die in Christus Jesus ist, die wir als eine neue Art von Mensch empfangen haben. Das muss dich eigentlich, wenn du das intus hast, dich fröhlich stimmen, dass du endlich aufhören kannst, Leistung zu bringen, um noch besser vor Gott dazustehen. Und gleichzeitig ist es seine Heiligkeit, die dich ja nach außen hin auch verändert. Diesen Prozess der Heiligung, der läuft dann an. Viele meinen, ja, es steht ja in der Bibel von Heiligung, wir müssen ja heiliger werden, wir müssen uns da schon bemühen. Das ist wieder das Pferd von hinten aufgezäumt. Heiligung, um heilig zu werden, ist die falsche Richtung. Heilig zu sein, um dann andersartig zu leben, heilig zu leben heißt ja andersartig zu sein, dementsprechend zu leben, das ist dann die Folge. Das ist der Unterschied der ganzen Sache. Das eine führt zum Ziel und das andere führt dich in die ewige Warteschleife. Es führt dich letztendlich in die Schleife um den Berg Horeb, wo sie rundum gelaufen sind, unterm Strich, nach Gesetz und nach Leistung. Das brauchen wir nicht. Und diese Heiligen, diese andersartigen Menschen, diese neue Art von Menschen, hat Gott dazu bestimmt, auch den Reichtum seiner Herrlichkeit zu erkennen und zu erleben. Römer 9, 23 bis 25. Damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit, und das ist jetzt ein Ausdruck, der kommt öfter in der Bibel vor. Herrlichkeit und Reichtum wird sehr oft in einem Vers miteinander verquickt. Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen gebe, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat. Nämlich an uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Den Reichtum seiner Herrlichkeit, und das heißt viel von seiner Herrlichkeit, will er an den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen geben. Wer sind nun die Gefäße des Erbarmens? Wir, die wir gläubig sind. Über uns hat er sich erbarmt, hat uns herausgerufen, herausgehoben, geheiligt. Und jetzt sollen wir diesen Reichtum seiner Herrlichkeit auch erkennen. Das heißt, wir sollen ihn erleben. Weil uns hat er berufen. Nicht bloß die aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Da kommen wir wieder auf das von vorhin. Aus beiden Bereichen hat er eine neue Schöpfung gemacht. Verbunden in Christus Jesus. Da ist noch der nächste Vers. Da bezieht sich der Paulus auf den Propheten Hosea, wie er auch in Hosea sagt, ich werde nicht mein Volk nennen und nicht Geliebte, Geliebte. Also da bezieht sich das auf die Heiden, die sind nicht sein Volk und er wird sie sein Volk nennen. Und die Nichtgeliebten wird er Geliebte nennen, weil er sie eben in Christus Jesus alle zu einer neuen Schöpfung gemacht hat. Zu etwas Besonderem, zu etwas Heiligen, zu etwas Herausgehobenen. Zu etwas, was Gott liebt, was er gerne hat. Also er nennt uns nicht mehr nicht Geliebte, sondern er nennt uns Geliebte. Und das ist wichtig, immer wieder zu wissen, der Vater liebt uns. Und der Vater sitzt nicht da mit einer Liste, wo er schaut, was hat es heute wieder angestellt, was hat es heute gut gemacht, was hat es total verbockt. Schauen wir mal, wie sich das gegeneinander aufwiegt und ob wir heute segnen können oder heute strafen müssen. Das ist ein Schmarrn. Er nennt dich Geliebte. Und alle anderen, die gläubig geworden sind, die eine neue Schöpfung sind, nennt Gott Vater Geliebte, geliebte Kinder, geliebtes Volk, geliebte Söhne und Töchter. In Kolosser 1,27 Ähnliches. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also Gott will uns erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit ist. Und da heißt es noch von einem Geheimnis. Aber seit Jesus ist das Geheimnis offenbar geworden. Vorher war es ein Geheimnis, die wussten alle nicht recht, was wird denn jetzt? Und als dann Jesus kam, waren sie total perplex und haben das hinterm Vor nicht verstanden. Also das Geheimnis wurde dann erst offenbar und das Geheimnis ist Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Aber für uns ist die Hoffnung nicht mehr eine Hoffnung, die irgendwann wird die Herrlichkeit kommen, weil es beginnt ab dem, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde, ist die Herrlichkeit gekommen. Vorher hatten sie eine Hoffnung darauf und ab da ist die Hoffnung erfüllt worden. Und das müssen wir so sehen, nicht, dass wir lesen, naja, das ist eine Hoffnung. Hoffnung ist in der Zukunft und irgendwann vielleicht. Nein, die Herrlichkeit, der Geist der Herrlichkeit, nennt die Bibel auch, ist ausgegossen auf alles Fleisch. Und Gott will uns diese Herrlichkeit immer mehr offenbaren und erleben lassen, meint er damit. Philipper 4,19, ein ganz bekannter Vers. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Da geht es vorher um das, was die Philipper da gegeben haben, an Paulus. Und dann sagt er, mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft. Und da ging es um die ganz natürlichen Dinge, die sie brauchen. Und er wird sie erfüllen nach seinem Reichtum in der Herrlichkeit in Christus Jesus. Also das heißt für mich, da wo die Herrlichkeit Gottes sich manifestiert, wird der Mangel aufgefüllt. Wird der Reichtum der Herrlichkeit des, was wir bedürfen, erfüllt. Mein Gott aber wird alles, wessen ich bedarf, erfüllen nach seinem Reichtum in der Herrlichkeit in Christus Jesus. Also umso mehr ein Anlass, diese Herrlichkeit Gottes in unserem Leben freizusetzen, den Geist freizusetzen. Durch Glauben und nicht durch Werke, nicht durch Gesetz. Denn wir als Heilige, als Herausgerufene, Herausgehobene, als Gerechte, dürfen und sollen und möchten diese Herrlichkeit erfahren. Für die Sünder ist nicht gedacht. Die Sünder werden nicht diese Herrlichkeit erleben können. Aber die Heiligen, die Gerechtfertigten, sie müssen, sie sollen, sie dürfen die Herrlichkeit Gottes erleben. Und jeder Mangel wird aufgefüllt und alles, was wir bedürfen, wird uns aus dieser Herrlichkeit in Christus Jesus gegeben werden. Und wenn du die Bibel auch ein bisschen studierst und vor allem das Neue Testament und siehst, wenn sich die Herrlichkeit Gottes offenbart hat, dann sind die Segnungen geflossen. Dann ist der Kranke geheilt worden und so weiter und so fort. Und alles, was notwendig ist, ist aus dieser Herrlichkeit in die natürliche Welt gekommen. Man hört ja immer wieder oder liest immer wieder, dass sich, wenn seine Herrlichkeit offenbart ist, dass sich in Gesichtern von Menschen, von Gläubigen, so dieser Goldstaub oder Goldglitzer manifestiert. Das ist ein Anfang, würde ich jetzt einmal sagen. Aber es ist ein Zeugnis der Herrlichkeit Gottes. Wenn sich so Gold oder auch von mir aus Silberglitzer offenbart, vorausgesetzt, es ist echt und es ist vom Heiligen Geist und es ist nicht irgendein Nachmacher-Fake. Davon gehe ich jetzt einmal aus und es gibt's. Und da zeigt sich Gottes Herrlichkeit in solcher Art und Weise. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch schon in früherer Zeit oft einmal so war, oder vielleicht ein bisschen anders. Es gab doch immer die Berichte vom Heiligenschein, oder wenn Bilder gemalt wurden von den Heiligen, dann wurde doch an so einen Heiligenschein hingemalt. Wo kommt das her? Ich bin fast der Überzeugung, dass das auch damals eine Offenbarung vom Heiligen Geist war, entweder auch so Goldglitzer oder einfach auch ein Leuchten über einem, wenn sich die Herrlichkeit Gottes offenbart hat. Ist ja möglich. Wichtig ist bloß, dass sich die Herrlichkeit offenbart. Und wir müssen wissen, die Herrlichkeit ist uns bereits gegeben und durch unseren Glauben, durch unsere Worte können wir diese Herrlichkeit Stück für Stück nach und nach immer mehr auch freisetzen. Vor allem, es ist Gottes Wille, dass seine Herrlichkeit freigesetzt wird. Denn wenn die Herrlichkeit Gottes auf den Menschen kommt, dann ist alles möglich. Dann ist alles möglich. Es gibt eigentlich nichts, was bei Gott nicht möglich wäre. Deshalb sollen wir uns dann auch ausstrecken in der Gewissheit, dass wir Heilige sind, herausgehobene, Gottes Geliebte, Gottes Volk, Gottes Kinder, wie immer du es auch nennen willst. Du kannst auch sagen, wir sind seine Schafe, wenn dir das besser gefällt, ist ja egal. Wir sind seine Pflanzung, aber am trefflichsten, glaube ich, sind doch Kinder, denn Kinder liebt man unwahrscheinlich. Und wenn du dir mal so ein Kind vorstellst, oder vielleicht dein eigenes Kind, und das du liebst, und noch viel mehr liebt der Vater deine eigenen Kinder. Und so will er den Heiligen diesen Reichtum seiner Herrlichkeit geben. Das steht oft in der Bibel, und wir sollten das nicht versäumen, wir sollten uns danach ausstrecken, eben in der Gewissheit, Heilige zu sein, nicht werden zu müssen und anstrengen zu müssen, heilig zu sein, dass wir Eingepfropfte sind in den edlen Ölbaum und dass es die Wurzel ist, oder die Wurzel und der Baum letztendlich, der Jesus ist, der uns trägt und der uns diese Heiligkeit gegeben hat.